So, dann begrüße ich jetzt auch die Öffentlichkeit herzlich zu unserem ersten Tagesordnungspunkt heute, der Kinderkommission, und zwar zu unserem öffentlichen Fachgespräch zum Thema Wie viel Osten steckt noch in den Kindern? Generationenprägung, Identität und Zukunftschancen. Ich weise darauf hin, dass der öffentliche Teil dieser Sitzung live übertragen und aufgezeichnet wird. Voraussichtlich ab morgen wird das Video dann in der Mediathek unter bundestag.de und auf YouTube abrufbar sein. Zusätzlich wird eine Tonaufzeichnung angefertigt und ein Wortprotokoll des Fachgesprächs erstellt. Über die restliche Sitzung wird ein Beschlussprotokoll angefertigt. Das vollständige Protokoll der gesamten Sitzung wird zu gegebener Zeit auf der Internetseite des Bundestages zugänglich sein. Eigene Foto- und Videoaufnahmen sind während der Sitzung nicht gestattet. Ein Selfie mit Kiko gibt es hinterher, wer das möchte. Das ist tatsächlich sehr beliebt. Zu unserem Fachgespräch begrüße ich herzlich Elisabeth Kaiser. Ich habe es gerade schon im nicht öffentlichen Teil sozusagen gesagt, wir teilen uns das Bundesland, und du warst auch die Inspiration für dieses Gespräch, weil ja der aktuelle Bericht der Bundesbeauftragten sich ja auch mit der Frage beschäftigt, was ist mit der Generation, die sozusagen nach der Wiedervereinigung groß geworden ist. Und deswegen freue ich mich, dass Frau Kaiser uns hier heute fachkundig zur Verfügung steht. Ich freue mich aber genauso sehr, dass Frau Bayer und Frau Trebs heute da sind von der Initiative Keinheit. Wir werden gleich noch ein bisschen dazu davon hören, warum diese Initiative so heißt. Und ich freue mich auch, dass Nora Zabel da ist, Autorin des Buches Vereint in Zerrissenheit, auch etwas, wo ich mich sehr darüber freue, weil nicht nur ich, sondern auch viele aus meinem Umfeld sehr viel aus diesem Buch mitgenommen haben. So, schön, dass Sie alle hier sind. Und wie immer machen wir zunächst Eingangsstatements von 10 Minuten. Hier vorne läuft dann eine Uhr mit. Sie müssen sich jetzt nicht auf die Sekunde dran halten, aber wenn Sie das so ein bisschen als Orientierung nehmen, wäre das sehr schön. Danach treten wir in eine Frage-Antwort-Runde, und ich würde mich sehr freuen, wenn Frau Kaiser beginnt. Sie haben das Wort.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Michael Hose, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich wurde ja gebeten, auch im Zusammenhang mit der Einladung ein Stück weit etwas dazu zu sagen, inwiefern junge Menschen in Ostdeutschland den Osten weiterhin als prägend sozusagen oder als identitätsstiftend empfinden und was daraus folgt. Und natürlich komme ich dem Wunsch auch sehr gerne nach. Und das mache ich nicht nur qua Amt, weil das natürlich auch irgendwo was mit meiner Biografie zu tun hat, und deswegen ist es mir liegt es mir auch im Herzen, zu dem Thema zu sprechen. Will aber vielleicht erst mit einem kurzen Rückblick sozusagen einsteigen. Mit 35 Jahre deutsche Einheit, das haben wir im vergangenen Jahr gefeiert, und wir sehen aber auch, letztendlich war die Bundesrepublik oder Deutschland 40 Jahre lang geteilt, und wir leben eigentlich fast schon genauso lange in einem wiedervereinten Deutschland. Und dennoch muss man sagen, sind natürlich die Erfahrungen von Teilung und Umbrüchen nicht nur die persönlichen Erlebnisse Einzelner, sondern sie sind auch tief in unserer Gesellschaft eingeschrieben. Und das gilt für den Osten in ganz besonderem Maße, aber auch für den, sag ich mal, alten Westen. Und bis heute sind aber tatsächlich die Folgen der Wiedervereinigung, auch die Transformationszeit, die sind vor allen Dingen in Ostdeutschland spürbar. Und auch sichtbar. Und das muss auch immer so Thema sein, darauf hinzuweisen und auch darüber sich auszutauschen, wenn wir darüber sprechen, wo stehen wir eigentlich 35 Jahre nach der deutschen Einheit. Das bedeutet aber eben auch 35 Jahre wiedervereintes Deutschland, dass es mehr als eine Generation bereits im wiedervereinten Deutschland aufgewachsen ist. Sie hat keine ureigenen Wurzeln mehr in der alten DDR, sondern eben in der Bundesrepublik. Und die Generation gestaltet ja auch mittlerweile unser Land mit. Wir gehören auch zu der Generation. Auch ich gehöre zu der Generation. Und ich kenne natürlich auch ein Stück weit diese Ambivalenz, ja, auch diese Zerrissenheit. Vielleicht auch, wie sie Frau Zabel auch beschreibt, zum Teil in ihrem Buch, dass wir einerseits von der DDR den Umbruch der 1990er Jahre durch die privaten Erzählungen, dass wir das durch private Erzählungen kennen, auch unserer Eltern, aber auch in der Familie, dass wir teilweise natürlich auch in unserem Umfeld immer noch Spuren oder eben auch Erfahrungen und auch Sozialisation erfahren haben als Kinder und Jugendliche, die aus der DDR herauskommen, aber die eben auch durch die Umbruchsphasen geprägt waren, gerade auch durch die Umbrüche in der Wiedervereinigung. Und andererseits, muss ich auch sagen, hatten wir alle Freiheiten beim Aufwachsen und ganz andere Möglichkeiten, als das unsere Eltern hatten. Und diese Ambivalenz prägt uns tatsächlich sehr. Der Blick auf der Nachwendegeneration, der unterscheidet sich von den früheren Debatten, die geführt wurden und Auseinandersetzungen eben der älteren Generation. Und ich glaube aber trotzdem nicht, dass es letztlich diese eine ostdeutsche Identität gibt. Auch im Osten gibt es natürlich jede Menge Unterschiede, je nach Familienumfeld, nach Religion, vielleicht auch Wohnort, Ethnien, aber auch, wie gesagt, welche Sozialisation man erfahren hat. Aber es gibt natürlich auch spezifische Geschichten und auch Themen, Gewichtungen und Blickwinkel auf Sachfragen, die durch das ostdeutsche Aufwachsen geprägt wurden. Und das sind vor allen Dingen natürlich die Erschütterungen des Umbruchs, der Wiedervereinigung, der Transformationszeit, die diese Perspektiven und die Blickwinkel prägen. Die beeindruckende Entwicklung Ostdeutschlands in den letzten 35 Jahren, die war gut, aber natürlich geprägt von steinigen Wegen, Umbrüchen etc., auch biografischen Einschnitten. Und das hat eben auch tiefe Spuren in der ostdeutschen Gesellschaft hinterlassen. Die Sorgen und Ängste der Nachwendejahre, die sind Teil eines kollektiven ostdeutschen Gedächtnisses. Und zu den ganzen Erfahrungen, die gemacht wurden, kam natürlich auch so eine, sag ich mal, Abwertungserfahrung, Abwertungserlebnis hinzu vieler Menschen damals in dieser Zeit, in den 90er Jahren, aber auch in den 2000ern. Und das ist auch bis heute zum Teil der Fall, zumindest wenn wir über das Thema Repräsentation von Ostdeutschen in Führungspositionen sprechen. Auch da wirkt sich tatsächlich auch bis heute aus, dass auch Menschen in Ostdeutschland andere Biografien mit sich bringen, andere Netzwerke oder eben auch keine Netzwerke haben. Und das sehen wir eben, wie gesagt, in allen Bereichen der Gesellschaft, dass Ostdeutsche da unterrepräsentiert sind. Und der Blick durch die Augen der Generation, die im vereinten Deutschland aufgewachsen ist, der kann uns, glaube ich, zeigen, wie weit wir seitdem gekommen sind, seit 35 Jahren. Er zeigt aber eben auch, was noch zu tun ist. Und ich denke, besonderen Handlungsbedarf sehen wir mit Blick auf die Entwicklungsperspektiven von Kindern und Jugendlichen in Ostdeutschland, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was unterscheidet eigentlich die Möglichkeiten von denen in Westdeutschland. Und ich glaube schon, dass es da durchaus Unterschiede gibt, wenn wir uns gleichaltrige Gruppen angucken. Denn trotz aller Angleichungsprozesse zwischen Ost und West wachsen eben ostdeutsche Kinder und Jugendliche unter anderen Rahmenbedingungen und Besonderheiten auf. Das sind zum einen die schlechteren wirtschaftlichen Perspektiven aufgrund eben der niedrigeren Einkommen und Vermögen der ostdeutschen Haushalte im Vergleich zu Westdeutschland, die natürlich auch mit Folgen verbunden sind für die individuelle Lebensplanung. Also das sehen wir auch, dass ostdeutsche junge Menschen seltener ein Studium aufnehmen oder auch ins Ausland gehen als junge Menschen in Westdeutschland. Das muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich auch schon so erlebt. Ich fand es beeindruckend, als ich zum Studium gegangen bin, wie viele junge Leute aus Westdeutschland bereits einen Auslandsaufenthalt hatten oder andere Erfahrungen gemacht haben in internationalen Kooperationen, die ich so gar nicht kannte. Und dass sich das bis heute durchträgt, hätte ich ehrlicherweise auch nicht gedacht. Aber es ist durchaus noch so. Zum anderen sehen wir in ostdeutschen Flächenländern eine beschwindende Bevölkerungszahl, gerade eben auch oder insbesondere in den ländlicheren Regionen. Und bis heute ziehen junge Menschen, wie gesagt, gerade aus den ländlichen Regionen häufiger weg, auch an die ostdeutschen Metropolen, aber eben auch viel nach Westdeutschland. Und das wirkt sich natürlich dramatisch auf die weitere Entwicklung ganzer Regionen aus, aber eben auch auf die Art und Weise, wie junge Menschen aufwachsen. In Mecklenburg-Vorpommern waren zum Beispiel im Jahr 1990 73,4% der Menschen unter 31 Jahren und 2021 waren es nur noch 24,8%. Und damit treffen junge Menschen in den ländlichen Regionen Ostdeutschlands immer weniger auf Gleichaltrige. Und das macht natürlich was mit jungen Menschen. Die Infrastruktur der vor Ort, die ist natürlich dann auch eher stark auf die ältere Generation ausgerichtet. Und junge Menschen treffen dann nur selten auf eine ausreichend große Peergroup. Und damit ist es auch schwieriger, eigene Interessen zu formulieren und zu vertreten, gerade auch in Jugendgremien. Und damit eben auch schwieriger, eigene Bedürfnisse zu verwirklichen. Und wir sehen auch, dass seit Jahrzehnten auch die Angebote außerschulischer Kinder- und Jugendbildung schrumpfen und zurückgehen. Das wurde in der DDR, gerade im ländlichen Raum, da wurde viel Infrastruktur aufgebaut für junge Menschen und vorgehalten. Und in den letzten Jahrzehnten sind immer mehr Einrichtungen geschlossen als eröffnet worden. Und das wird natürlich vor Ort auch als Niedergang und als Wegbrechen von bewährter Infrastruktur erlebt. Und die Freizeitgestaltung, die ist eben damit auch stärker auf familiäres Umfeld beschränkt oder darauf konzentriert sich das als auf organisierte Freizeitgestaltung oder eben auch auf Orte, wo man eben auch andere trifft. Das hängt dann sehr vom Elternhaus ab, wie sich die Freizeit gestaltet. Das Aufwachsen unter diesen besonderen Bedingungen, das hat natürlich Folgen. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Stellt zum Beispiel das Deutsche Jugendinstitut fest, dass junge Menschen in Ostdeutschland gegenüber denen in Westdeutschland vor allem mit Blick auf die materielle Situation und das Wohlbefinden benachteiligt sind und dass diese materielle Deprivation zu einer Einschränkung ihrer Verselbstständigung im Jugendalter führt. Und ich denke, es ist wichtig, und das ist, glaube ich, in unser aller Interesse, dass wir an dieser Situation arbeiten, dass wir das verändern. Und dazu trägt natürlich bei, dass wir uns die strukturellen Unterschiede zwischen Ost und West, die nach wie vor bestehen, anschauen und an gleichwertigen Lebensverhältnissen arbeiten. Das ist auch ein Kernanliegen meiner Arbeit. Dafür gibt es verschiedene Hebel, die wir zum Teil auch angehen. Also zum einen die ökonomische Dimension. Da müssen wir natürlich die Startbedingungen für junge Menschen aus weniger wohlhabenden Elternhäusern verbessern und neue Möglichkeiten auch der Vermögensbildung diskutieren, aber auch die Bildungschancen. Da müssen wir genau hingucken, dass wir die Bildungschancen eben auch stärker berücksichtigen. Eine gerechte Vermögensverteilung, die diskutieren wir ja gerade auch, zum Beispiel mit Blick auf eine Erbschaftssteuer, aber eben auch den Vorschlag, den es auch schon seit einigen Jahren gibt, der Einführung eines Grunderbes, sollte man nicht aus den Augen verlieren, dass eben die Startchancen für junge Menschen sozusagen besser verteilt sind. Und eben auch die Frage der Entlohnung, also auch gerade der Mindestlohn, der hat auch proportional über in Ostdeutschland gewirkt und kommt Ostdeutschland zugute. Also das, wenn wir uns die Löhne anschauen, auch da ist es ein Thema, dass die sich verbessern und das anders darstellen. Da ist es gut, dass wir jetzt das Bundestariftreuegesetz eingeführt haben, dass eben auch damit das Lohndumping gestoppt wird und gerade auch öffentliche Aufträge dazu beitragen, auch die Tarifbindung zu stärken. Ich denke, das ist wichtig. Und wenn wir auf die ökonomische Komponente noch mal schauen, dann ist auch die Frühstartrente sicherlich ein richtiger Schritt in die Richtung, dass eben auch junge Menschen in Ostdeutschland erste Erfahrungen am Kapitalmarkt machen können. Wenn wir uns die Infrastrukturen vor Ort angucken, dann ist es natürlich wichtig, dass sich junge Menschen überall auch gut verwirklichen können und gerade auch in den ländlichen Regionen, in den Dörfern und Kleinstädten, dass sie auch Lust auf Zukunft bekommen und auch eine Perspektive entwickeln. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir Investitionen gezielt auch nach Ostdeutschland und in die sogenannten strukturschwachen Regionen auch lenken, gerade auch mit Blick auf Sondervermögen, auf Infrastrukturen. Aber ich glaube, es ist auch gut, dass wir alle Programme unterstützen, die dafür sorgen, dass junge Menschen auch Teilhabe erfahren, Selbstverwirklichung erfahren, dass sie merken, man kann auch was machen und mitgestalten. Deswegen unterstütze ich oder habe ich auch den Engagementwettbewerb Machen bei mir als eines meiner Projekte, was sehr niedrigschwellig sozusagen junges Engagement auch fördert. Und das setze ich so auch weiter fort. Ich würde jetzt vielleicht ein bisschen auf die Zeit ein bisschen abkürzen. Ich will vielleicht noch eins sagen, gerade weil wir es auch gerade so intensiv diskutieren. Dazu gehören natürlich auch andere Programme. Dazu gehört der Kinder- und Jugendplan und eben auch die Kinder- und Jugendarbeit, die damit unterstützt wird. Die formalen und nonformalen Angebote, die gemacht werden, die informellen Angebote daraus. Aber eben auch Programme wie Demokratie leben, die eben auch Projekte unterstützen, wo eben auch demokratiefördernde Arbeit an Schulen gemacht wird, aber auch die Programme der Bundeszentrale für politische Bildung, die sich mehrheitlich auch sehr stark an eine junge Generation richten, zum Beispiel jetzt auch verstärkt mit Programmen und Punkten im Netz. Das alles sind ganz wichtige Strukturen. Ich glaube, wenn wir gerade über Reformen auch in diesem Bereich sprechen, müssen wir aufpassen, dass da nichts wegbricht, was im Osten über Jahre aufgebaut wurde, weil die Zivilgesellschaft ist da stark unter Druck. Und auch die Jugend, die braucht da Orientierung und Unterstützung. Und deshalb, denke ich, sollten wir da genau darauf achten, dass wir, wenn wir darüber sprechen, was können wir da besser gestalten, dass wir da nicht Bewährtes wegbrechen lassen. Soweit von mir.
Vielen herzlichen Dank, Frau Staatsministerin. Und wir setzen fort mit Frau Bayer und Frau Trebs. Wer möchte beginnen? Frau Trebs, bitte schön. Ach so, es gibt noch eine Präsentation. Sehr gut.
Genau, wir freuen uns sehr, als Sachverständige zur Frage, wie viel Osten steckt, noch in den Kindern eingeladen zu sein. Wir sind Lisa Trebs und Vanessa Bayer und haben gemeinsam die Initiative Keinheit gegründet, die eine junge Perspektive der Generation Z auf Ostdeutschland beisteuert. Wir verstehen uns als neue Generation Ost, also eine Generation, die weder DDR noch Wendezeit selbst miterlebt hat, danach geboren ist und dementsprechend auch in Demokratie und Freiheit aufgewachsen ist. Aber lange war da irgendwas, was wir nicht ganz benennen konnten und auch mit vielen Ambivalenzen und Gleichzeitigkeiten verbunden war. Da waren auf der einen Seite die Geschichten unserer Eltern und Großeltern, die sich auch ganz nah angefühlt haben, weil es familiäre Geschichten sind. Und gleichzeitig waren es Erzählungen aus einem anderen Land. Wir fühlen in gewisser Weise auch ein Unbehagen bei den Entwicklungen in Ostdeutschland und dennoch auch eine große Verbundenheit zur Region. Wir kritisieren auch Strukturen in Ostdeutschland und gleichzeitig sind wir FürsprecherInnen für die Region. Und wir sind eben in Einheit aufgewachsen, aber so richtig vereint fühlen wir uns noch nicht. Und deswegen sind wir auf Spurensuche gegangen und wollten herausfinden, was bedeutet es für eine junge Generation, eigentlich in Ostdeutschland aufgewachsen zu sein? Was bedeuten auch noch diese Nachwirkungen der DDR und Wendezeit bis heute für uns als junge Generation? Aber in den letzten Monaten haben wir uns vor allem auch mit der Frage beschäftigt, wie machen wir weiter? Also wie gestalten wir auch die Zukunft in Ostdeutschland mit? Genau, und das war der Antrieb für uns, vor nun knapp 4 Jahren Keinheitsgeschichten zu erzählen. Also diverse Geschichten von Ambivalenzen und den Vielschichtigkeiten über Ostdeutschland und mit Ostdeutschland. Denn wir müssen mehr mit Ostdeutschland sprechen oder mehr mit Ostdeutschen, weil eben viel zu selten mit den Menschen, die dort leben, gesprochen wird und dadurch auch häufig einseitige, medial negativ geprägte Bilder über Ostdeutschland existieren. Wir müssen den Osten auch neu erzählen, weil zu lang auch die vielfältigen Lebensrealitäten junger Menschen ausgeblendet wurden und die ja auch sehr vielfältig sind, ob das nur demokratisch, aktivistisch oder auch migrantische Geschichten sind. Und in der Art und Weise sehen wir Keinheit und unsere Arbeit auch als Einladung, Ostdeutschland aus der Brille einer neuen Generation zu erleben. Und wir wollen eben auch zeigen, der Osten ist lebendig und voller Geschichten, die neu erzählt werden. Und wir wollen auch den Dialog öffnen, weil es aus unserer Perspektive auch mehr Raum für echten Austausch braucht zwischen Ost und West, zwischen den Generationen, aber auch auf europäischer Ebene. Und das war für uns der Auslöser, Keinheit zu gründen. Keinheit ist eine Initiative für die ostdeutsche Gen Z und möchte jungen Menschen aus dem Osten eine Stimme geben, ihre Perspektiven einbringen zu ganz unterschiedlichen Themen, von Erinnerungskultur zur deutschen Einheit, aber eben vor allem auch das Thema Zukunft ins Blickfeld nehmen und das eben aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln der Generation. Und unser Ziel ist dabei immer wieder, Begegnungen zu schaffen, Vielfalt sichtbar zu machen und den demokratischen Austausch zwischen Ost und West zu stärken. Und dafür nutzen wir ganz unterschiedliche Formate, von Filmgesprächen. Unser Startpunkt als Initiative war der Dreh einer Seriendoku, wo wir 10 junge Menschen interviewt haben. Und mit dieser Seriendoku führen wir dann eben auch Gespräche an unterschiedlichen Orten. Wir machen ganz viele Workshops und sind auch für Podien unterwegs, aber das sind auch nur einige der Formate. Wir machen auch viel Social-Media-Arbeit, haben im letzten Jahr unsere erste Ausstellung gemacht. Aber egal, welche Art von Format wir wählen, uns ist auf jeden Fall immer wichtig, dass wir Menschen zusammenbringen und Orte des Austauschs schaffen und dabei auch künstlerische Elemente einbringen. Genau, hier noch ganz kurz ein Überblick von Aktivitäten, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Und in dem Sinne ist es vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen, dass wir als Initiative ehrenamtlich unterwegs sind. Also wir haben keine Rechtsform bisher. Wir sind gerade dabei, uns zu gründen, uns zu professionalisieren. Aber genau, all das kommt auch aus einer Eigenmotivation und mit einem ehrenamtlich gestemmten Team. Genau.
Dann übernehme ich ab hier. Dankeschön. Wir haben noch einmal unsere Themen mitgebracht, um dann auch auf 2 Themen genauer einzugehen. Einmal beschäftigen wir uns mit Zugehörigkeiten und Identitäten, da auch besonders eben mit Hinblick, was junge Menschen noch aus familiären Prägungen mitnehmen. Unser nächstes Thema sind Erinnerungsräume vor und nach 89, also auch Erzählungen zwischen den Generationen. Das dritte Thema ist Einheit oder Keinheit. Wie viel wirkt eben noch nach? Wo gibt es strukturelle Ungleichheiten, Unterschiede? Aber wo dürfen diese vielleicht auch existieren, wenn es um so regionale Besonderheiten geht? Also auch nochmal mit Fokus beispielsweise auf Dialekte. Das nächste Thema, das vierte Thema ist zwischen Frust und Haltung, auch junges demokratisches Engagement im Osten sichtbar zu machen. Und das fünfte Thema richtet sich so ein bisschen an die Frage oder geht der Frage nach bleiben oder gehen oder vielleicht auch verändern vor Ort. Und wir haben uns jetzt einmal die Themen Zugehörigkeit und Identität, aber auch Zukunftsperspektiven nochmal genauer angeschaut in Vorbereitung, weil wir merken, dass das zwei Themen sind, die wir gerade auch in unserer Arbeit sehr priorisieren und immer wieder aufkommen durch, ja, danke, durch junge Menschen in unseren Workshops. Das Thema ist Zugehörigkeit und Identität und vor allem auch die Generationenperspektive. Uns ist wichtig, auch immer zu betonen, dass die Generation Z keine homogene Gruppe ist und wir auch insbesondere merken, dass hier differenziert werden muss zwischen einer jüngeren und einer älteren Gen Z, wo auch nochmal Covid-19 als einschneidendes Erlebnis mit zu benennen ist, wo man eben merkt, dass es da Unterschiede gibt und die jüngere Gen Z das eben nochmal viel stärker auch mitbekommen hat und vielleicht jetzt auch dadurch eben andere, ja, Möglichkeiten für sich sieht oder auch anders wahrgenommen hat. Wir verstehen unsere Arbeit auch sehr intersektional, also wir beschäftigen uns nicht nur mit Ost-West-Debatten. Vieles ist auch an der Schnittstelle vielleicht von Klassismus und Sexismus, also auch da eben nochmal den Blick zu erweitern, ist uns sehr wichtig. Und es ist auch immer unterschiedlich, was Menschen also denken, was der Osten ist oder was die Ostdeutschen sind, in Anführungszeichen. Und es ist auch immer eine Frage der Perspektive und vielleicht auch des politischen Interesses. Die Ostidentität für die Gen Z ist aber auf jeden Fall anders als für ältere Generationen, weil natürlich keine eigene DDR- und Wendeerfahrung besteht und eben diese ostdeutsche Sozialisation für die Gen Z auch nicht auf dieser Transformationserfahrung und dieser Kompetenz, die sehr oft von älteren Generationen beschworen wird, fußt, was natürlich auch sehr exkludierend ist für jüngere Menschen und diese Erfahrungen nicht so einfach auf sie zu übertragen sind. Was wir aber sehen, ist, dass Gen Z eine eigene Transformationserfahrung macht, zum Beispiel Stichwort KI, Verschiebung, internationales Machtgefüge etc. Also, dass sie selber eben in Transformationsprozessen stecken und aber da ganz andere Erfahrungen machen. Deswegen sagen wir auch, dass sie eine eigene Perspektive in Bezug auf die Nachwende etablieren oder ja, für sich entwickeln. Sie machen zum Beispiel immer noch die Erfahrung dieser Ostdeutschwerdung, zum Beispiel mit, was wir sehr stark sehen, mit dem Wegzug, mit dem Studium oder vielleicht auch in familiären Konstellationen. Also insbesondere, wenn man eben aus dem eigenen Kreis, der eigenen Bubble, wie man so schön sagt, vielleicht auch mal heraustritt und merkt, dass man dann eben auf einmal zu dieser ostdeutschen Person wird. Also dieses Thema ist für viele junge Ostdeutsche eben immer noch präsent. Aber auch durch Abwertungserfahrungen eben im Bereich mediale Berichterstattung, weil auch da, und da gibt es ja jetzt auch eine Studie dazu, negative und einseitige mediale Berichterstattung dominieren. Was wir als Treiber der Identitätsbildung identifiziert haben in unserer Arbeit, sind fortbestehende strukturelle Ungleichheiten wie Löhne, Vermögen, aber auch strukturelle Sachen wie Demografie, Stichwort Männerüberschuss, dass Erfahrungsräume und Erzählungen aus der Familie sehr wichtig sind, auch diese Perspektiven durch die Eltern, aber auch durch Menschen, mit denen man aufgewachsen ist, sei es im Kindergarten, in der Schule, immer noch prägen. Was wir auch identifiziert haben, ist diese Wissensasymmetrie innerhalb der deutschen Gen Z, also dass eine westsozialisierte Gen Z meist wenig Wissen über DDR- oder Ostrealitäten hat. Und was auch für viele prägend ist, sind eben diese Fremdzuschreibungen und das Andersmachen. Wichtig ist auch nochmal hier zu betonen, was ich schon eingangs erwähnt hatte, dass eben diese Ostidentität sich, also viele Menschen nähern sich unterschiedlich dieser Ostidentität an. Es gibt unterschiedliche Marker und für jede Person kann es eben was ganz Eigenes sein. Und wir versuchen das auch in unserer Arbeit aufzufangen, indem wir eben diesen Raum geben, darüber sprechen zu können. Deswegen versuchen wir auch dieses Wir, also je nachdem, wer das Wir formuliert, muss man immer vorsichtig damit sein, wer vielleicht mitgemeint ist mit dem Wir, weil es eventuell migrantische Perspektiven ausklammert oder eben auch andere Perspektiven, die sich in einer gewissen Konstruktion von dieser Ostidentität, von dieser einen Anführungszeichen nicht wiederfinden können. Und nicht alle können sich eben mit dem Gleichen identifizieren, was schnell auch exkludierend werden kann. Auch bei Dialektfragen ist es immer wieder eine Frage, welcher Dialekt ist gerade präsent, welcher wird hier vergessen. Gibt es vielleicht Menschen, die gar keinen Dialekt haben aufgrund von Migrationsgeschichte, aber sich emotional sehr nah dem Osten fühlen, weil sie hier aufgewachsen sind und eben auch Strukturen mitbekommen. Da auch nochmal der Hinweis auf die Studie vom Dezim zu, wer ist Ostdeutsch und wenn ja, wie viele eigentlich. Auch da wird eben klar, unterschiedliche Zielgruppen haben auch unterschiedliche Bedarfe und für uns ist eben auch wichtig, diese Identitätsfrage immer auch mit Zukunftsperspektiven und der Zukunftsfrage zu verbinden. Genau, ich würde hier noch mal kurz weitermachen. Die Narrative, die eben für ältere Generationen gelten, sowas wie Transformationserfahrung, funktionieren bei der jüngeren Gen Z nicht. Sie sind früher ostbewusst und auch vielleicht selbstbewusst. In einigen Räumen hört man immer wieder, wir müssen selbstbewusster werden mit dem Ostdeutschsein. Wir merken in vielen Workshops, dass junge Menschen das bereits sind oder da auch dabei sind, eine eigene Stimme zu finden, aber trotzdem eben auch immer noch diesen Raum brauchen, um darüber zu sprechen als Nachwendegeneration. Und genau, für uns ist wichtig, dass wir diese Ost-Identität als divers wahrnehmen, als intersektional und dass es nicht diese eine gibt und dass verschiedene Perspektiven wichtig sind und wir es nicht, egal welchen Akteuren, überlassen sollten, sie für sich politisch zu instrumentalisieren. Uns ist wichtig, Räume zu geben, wo man drüber reden kann, wo Dinge besprechbar werden, egal ob eigene Gefühle oder Machtstrukturen. Und ja, bei uns, wir sagen, wir wollen eigentlich gar nicht so wirklich jemanden abholen, sondern wir wollen, dass Menschen bei uns ankommen dürfen und alles, was ist, auch wertgeschätzt werden darf. Die Zukunftsbild? Okay. Achso, du bist schon, nee.
Wir sind jetzt in der Zeit natürlich schon drüber. Schaffen Sie das kurz zusammenzufassen?
Achso, ja, ich verstehe. ja. Abschließend wollten wir gerne noch sagen, die Frage sollte nicht sein, oder mit Hinblick auf die Frage, wie viel Osten steckt noch in den Kindern, weil man würde ja wahrscheinlich auch niemanden fragen, der zum Beispiel in Bayern oder in Hessen aufgewachsen ist, wie viel Süden oder vielleicht auch Norden steckt noch in den Kindern. Vielmehr, was bedeutet es vielleicht für die Kinder, heute noch im Osten aufzuwachsen und wie viel bleibt ihnen auch verwehrt, Stichwort Netzwerke und Ressourcen, wie viel Mehrarbeit müssen sie eventuell leisten durch weniger Kapital oder auch überalterte Strukturen und wie können wir das verändern? Weil eben diese Lebensumstände sich nach Jahrzehnten wahrscheinlich also immer noch unterscheiden, aber regionale Prägungen immer weiter in diesen Kindern in Anführungszeichen stecken werden. Deswegen ist für uns eher die Frage entscheidend, wie viele Nachteile haben diese Kinder durch diesen Osten in Anführungszeichen noch.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, damit sind wir durch.
Vielen herzlichen Dank für Ihre spannenden Einblicke. Und jetzt freue ich mich auf Frau Zabel. Bitte schön.
Jetzt, nee, ich glaube. Hallo?
Ja.
Okay, perfekt. Entschuldigung. Das wusste ich nicht. Okay, perfekt. Dadurch, dass ich ja jetzt die Letzte in dem Kreis bin, wird sich vielleicht einiges doppeln und vieles von dem, was Sie gesagt haben, sehr gut, kann ich nur unterstreichen. Und deshalb versuche ich ein bisschen das rauszuheben, was vielleicht etwas neuer sein kann, beziehungsweise möchte noch mal sagen, dass dieses Wissen, was hier gerade zusammengetragen wurde, ja nicht neu ist, sondern dass die Debatten sich ja auch immer wieder wiederholen. Und genau. Können wir am Ende noch mal drüber sprechen. Kurz zu mir. Ich möchte kurz transparent machen, dass ich in der CDU groß geworden bin, in der Partei, dass ich in Mecklenburg-Vorpommern 1996 geboren bin, dann in einem Dorf in der Nähe von Schwerin aufgewachsen bin. Ich bin das Kind von Arbeitereltern, wie so viele um mich herum auch. Ich bin seit dem 15. Lebensjahr politisch aktiv. Ich habe in Rostock studiert, habe nebenbei dann auch bei der Landtagsfraktion in der CDU gearbeitet in Schwerin, habe dann 2021 in der CDU-Parteizentrale den Wahlkampf mitgemacht und habe bis zuletzt bei der Bundestagsabgeordneten Serap Güler gearbeitet. Das heißt, ich bringe so ein bisschen die Perspektive aus den Institutionen und aus den Parteien mit und möchte aus der Sicht am Ende vielleicht auch noch das eine oder andere kritische Wort verlieren. Und zuletzt habe ich genau das Buch Vereine Zerrissenheit aus deutscher Generationszeit zwischen zwei Welten geschrieben. Wie ich mich mit dem Thema Osten beschäftigt habe, also ich habe bis zum 25. Lebensjahr im Osten gelebt. Ich habe dort Fußball gespielt, ich war im Vereinsleben aktiv, das heißt, ich kenne auch die Strukturen. Ich bin regelmäßig immer noch zu Hause, auch wenn ich jetzt in Heidelberg wohne. Ich bin deshalb, das heißt, eine von denen, die gegangen ist, aber trotzdem irgendwie noch in ihrer Heimat hängt. Genau, und ich habe mich in meiner Masterarbeit mit dem Thema Osten auch beschäftigt. Genau.
Was vorher schon angesprochen wurde, dass meine Generation Z Eltern hat, die in der Diktatur aufgewachsen sind, wir aber in einer Demokratie. Und dass, so ist es meine Erfahrung, dass in den letzten Jahren durch die Debatten, gerade Migration, Russland und so weiter, dass diese Unterschiede immer deutlicher wurden, auch in der Familie und im Freundeskreis. Und daran habe ich dann gemerkt, oh, was ist das eigentlich? Warum haben wir unterschiedliche Meinungen? Und habe mich dann auf die Suche gemacht in meinem Buch, herauszufinden, ob das was mit der DDR zu tun hat, ja, nein. Und bin dann auch darauf gestoßen, dass es definitiv was mit der DDR zu tun hat. Und deshalb meine These, dass die Generation Z auch immer noch diesen unsichtbaren Rucksack der Eltern aus der DDR mit sich trägt. Und mir ist in meinem Aufwachsen in Mecklenburg-Vorpommern auch aufgefallen, dass wir nicht so diese westdeutsch geprägte demokratische Tradition haben, sondern dass wir unterschiedliche Fixpunkte haben. Wir haben auf der einen Seite die Schule, in der wir demokratisch erzogen werden. Wir haben auf der anderen Seite unsere Eltern, die manchmal noch von der DDR schwärmen oder sagen, da war alles einfacher. Und wir haben den Freundeskreis, wo teilweise rechtsextremes oder linksextremes Gedankengut auch mit dabei ist und man selber gar nicht weiß, soll man sich jetzt anpassen, soll man widersprechen. Also wir haben sehr viel mehr Herausforderungen als, würde ich meinen, jetzt westdeutsche Altersgenossen. Und wir haben meiner Meinung nach auch diese Abneigung oder nicht dieses Vertrauen unserer Eltern in Parteien und Institutionen auch immer noch mit vererbt, weil wenn ich über so Gespräche mit meinen Eltern nachdenke, dann ist es schon öfter mal so, die da oben, die verstehen uns gar nicht. So, und dann wird man in der Schule aber eigentlich so erzogen, dass man sich demokratisch einbringen soll, dann fragt man sich halt schon, wer hat Recht? So, das Ganze wird von dieser Stadt-Land-Diskrepanz auch noch verschärft. Jeder Zweite mindestens in Ostdeutschland wohnt auf dem Land. In Westdeutschland ist es jeder Vierte, dass die Städtedichte auch höher. Das heißt, man hat ein größeres Angebot, größeres Kulturangebot. Und im Osten ist man da halt leider öfter so ein bisschen verloren und auch schiebt Langeweile und kommt dann manchmal auch auf dumme Gedanken. Und stellt sich dann nach dem Abitur irgendwann die Frage, bleibe ich hier oder gehe ich weg? Weil man dann ab 18, 19 schon mitbekommt, hier studieren ist so ein bisschen schwierig, man muss wegziehen. Aber hier bleiben, wenn sich alles um einen herum so ein bisschen, wenn alles um einen herum so ein bisschen stillsteht und die Freunde so ein bisschen anfangen, komische Dinge zu sagen, dann denkt man sich schon, okay, ich fühle mich hier nicht ganz so wohl. Und dann, wenn man im Westen angekommen ist, dann fühlt man sich halt mit den westdeutschen Normen irgendwie konfrontiert und überlegt dann, wozu gehört man eigentlich? Und dann stellt man eben auch fest, dass die westdeutschen Kommilitonen auch ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben, sich neben dem Studium auch nicht irgendwie das Taschengeld selber verdienen müssen und man eigentlich selber die ganze Zeit rackert, um irgendwie durchzukommen. Dann stellt man schon fest, oh, die 35 Jahre Wiedervereinigung, klar, vieles ist gut verlaufen, wir sind in einer demokratischen Welt aufgewachsen, aber was das Vermögen angeht und was die Hard Facts angeht, gibt es da noch sehr viel aufzuholen. Und dann liest man auch in den Zeitungen, dass der Osten rechts ist und ein bisschen zurückgeblieben. Das ist halt auch nicht sehr gut für den Selbstwert. Genau, jetzt habe ich so ein bisschen so über meinen Weg gesprochen. Ich bin weggegangen und ich konnte studieren, ich konnte aufsteigen, sozial aufsteigen, ich konnte sehr viel lernen. Aber was ich halt auch verloren habe, ist so ein bisschen mein Freundeskreis, meine Heimat, meine Familie. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, ich werde der Bundesrepublik keine Probleme machen, sondern das sind eher, wenn, dann die Leute, die da geblieben sind, die dort frustriert sind, so, weil die, das haben Sie auch schon gesagt, die haben weniger Zugang zu Netzwerken, sie haben weniger das kulturelle Kapital, dass sie einschätzen können, was im Bundestag beschlossen wird, was in den Debatten geredet wird, das können sie gar nicht einordnen. Die sehen einen TikTok und denken, das ist so, so ist es, währenddessen da halt sehr viel verloren geht im Sinne von, ich lese mir erstmal ein paar Artikel durch, ich höre einen Podcast dazu, um mir eine Meinung zu bilden. Und dieses kulturelle Kapital fehlt, weil es einfach nicht gelehrt wurde. Genau. Und das hat halt eben auch zur Folge, dass die Kinder, die dort geblieben sind, sich eben auch nicht hocharbeiten können, weil die Eltern es damals auch nicht hochgeschafft haben und sie nachziehen. beziehungsweise auch gar keine Vorbilder haben, irgendwann mal in der Politik ganz nach oben zu kommen oder in den Medien oder in Unternehmen. Und das hat sich so fortgesetzt, dass da eben halt auch wenig Ostdeutsche sind. Und das heißt, sie sehen sich auch nicht repräsentiert. Beim Tag der Deutschen Einheit im letzten Jahr haben auch nur Westdeutsche geredet. Und da habe ich mich auch gefragt, welche Ostdeutschen verfolgen das eigentlich? Und dann, das sind meine Erfahrungen, führt es halt zu Äußerungen wie die Entscheidungen, die dort in Berlin gemacht worden sind, die sind von außen gemacht, damit haben wir gar nichts zu tun. Wir haben gar keine Selbstwirksamkeitserfahrungen. Wir wählen alle 4 Jahre und das war's. Und so wirklich werden wir nicht gesehen. So. Und das kulturelle Kapital, was da fehlt, das führt eben auch dazu, dass nicht verstanden wird, was eben hier im Deutschen Bundestag oder so diskutiert wird, weil ich auch mitbekommen habe, auch in meiner Parteienlaufbahn, dass sich da eine Sprache etabliert hat, die woanders gar nicht mehr verstanden wird. Und da kommt eben auch die höhere Anfälligkeit für einfachere und klarere Narrative und Antworten. Und das sind vielleicht Fragen an Sie, die Sie vielleicht auch mitnehmen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen aus dem Osten kommen, aber ich meine, wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie eigentlich in der Heimat verwurzelt sind und weggehen müssen, um Karriere zu machen, um sich selbst zu verwirklichen? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie ein Mann sind oder ein Junge und davon geträumt haben, einfach ein einfaches, normales Leben zu führen und die Frauen aber weggehen und der Traum von der Familie zerplatzt? Und wenn, gerade nach Corona habe ich das öfter gehört, wenn der Hausbau so teuer wird, dass sie ihre Kinder mitverschulden müssen. So, das sind halt nicht die super Aussichten, die wir uns mal erträumt hatten. Und da möchte ich noch einmal in die Runde werfen, dass wir hier nicht über radikale Rechte oder Linke reden, sondern dass wir über verunsicherte Jugendliche, gerade in dieser Phase, wo man nicht weiß, wo man sich orientieren soll, wem man sich als Vorbild nehmen soll, dass wir es mit Jugendlichen zu tun haben, die sich an TikTok orientieren und die gleichzeitig erleben, dass andere weiterkommen als sie selbst und ihre Eltern gerade im Westen. Und das ist auch meine Erfahrung, gerade weil ich sozialen Aufstieg durch eine Partei erlebt habe und eben auch diese Selbstwirksamkeitserfahrung erlebt habe, dass wenn wir die Jugendlichen zurückgewinnen wollen oder erstmal für die Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir sie dorthin holen, wo Entscheidungen getroffen sind und werden, und zwar in demokratischen Parteien, in kommunalen Gremien und in Landesparlamenten. Deswegen werbe ich immer für den Weg über die Parteien, aber ich bin auch sehr, sehr froh, dass es solche Initiativen wie die von euch gibt. Und hier habe ich noch einmal ein paar Potenziale mitgebracht, die ich sehr wichtig finde, um vom Wissen ins Machen zu kommen. Ja. Ist vielleicht eine Floskel, aber ich glaube, das Wissen ist da, nur danke.
Vielen herzlichen Dank. Ich bin Ihnen allen sehr dankbar. Und freue mich auch, dass es heute, das war keine Absicht, aber auch mal wieder gelungen ist. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, wo Sie beide herkommen, aber ich gehe jetzt auch aus Ostdeutschland aus. Ja. 4 junge Frauen, ich nehme mich da jetzt natürlich dazu, 4 junge Frauen aus dem Osten zu hören, weil genau dieses war auch also das Ziel, dass wir einfach, Nora Zabel hat es gesagt, dass Ostdeutsche über Ostdeutschland reden und die Westdeutschen natürlich heute trotzdem Fragen stellen können, ja, und trotzdem versuchen können, das Phänomen zu verstehen. Ich selbst, Frau Zabel hat das jetzt deutlich gehört, ich bin einer von denen, die da geblieben sind und das irgendwie hingekriegt haben. Und trotzdem, Frau Zabel, machen Sie kurz das Mikrofon aus. Danke. Und das trotzdem irgendwie total trotzdem nachvollziehen können, diese ganzen Fragen, die Sie gestellt haben. Weil das ist die Realität, in der wir alle groß geworden sind, ja, wo Menschen weggegangen sind. Also meine ganze Lehrergeneration, und dann höre ich auch mal den Anekdoten auf, bin Lehrer, sind alle weggegangen, weil sie in Ostdeutschland keine Stelle gefunden haben. Ja, die sind jetzt alle irgendwo Lehrer. Ja. Und bei mir war das aber so knapp. Dann wäre ich jetzt vielleicht Bundestagsabgeordneter im schönen Niedersachsen oder so. Ja, vielleicht aber auch nicht. Ja. Und deswegen, das sind schon Themen, über die es wert ist, auch zu sprechen. Wir beginnen mit der Fragerunde. Ich würde die erste Frage machen und dann, wie immer, wer möchte. An alle gern die Frage, weil, Frau Bayer, Sie haben zu Recht, finde ich, kritisiert, dass Sie gesagt haben, wie viel Osten ist vielleicht die falsche Frage. Frau Zabel hat jetzt die Frage aufgemacht, wie viel DDR steckt da noch in uns drin? Die Frage würde ich vielleicht auch noch mal weitergeben an Frau Kaiser und an Sie beide. Frau Zabel hat es ja schon beantwortet. Und dann würde ich die Anschlussfrage stellen. In der Bundesrepublik hat es ja die 68er-Generation gegeben, die irgendwann gesagt hat, wir müssen mal das alles aufarbeiten, was da jetzt vielleicht nicht aufgearbeitet wurde. Was ich mich schon lange mal immer gefragt habe, warum in Ostdeutschland nicht mal ansatzweise aus meiner Sicht so eine Generation 89 entstanden ist oder entsteht, die sich auch mit der DDR und ihrer, Frau Zabel hat doch auch das angesprochen, diesem ganzen Phänomen der Ostalgie und ja, ich will schon sagen, auch des Schönredens von der Diktatur nie so wirklich kritisch auseinandergesetzt hat. Also da würde ich gern mal Erklärungsmuster haben, wenn jemand eins hat. Wer möchte beginnen? Dann bitteschön, Frau Bayer. Also nein, also ich, wer möchte dazu? Ich kann auch noch ein bisschen reden, damit jeder kurz nachdenken kann, weil es natürlich unfair ist. Genau, dann Frau Zabel wollte jetzt anfangen, bitteschön.
Ja, also ich habe ja eine Buchtour gemacht und Lesungen und da gab es halt auch sehr viele Meinungen zum Umbruchsprozess und einmal war auch die Aufarbeitungsbeauftragte Mecklenburg-Vorpommern dabei und die sagte halt irgendwann, ja, das sind alles Geschichten, aber man muss auch beachten, es geht hier um die Geschichte. So, und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt den zeitlichen Abstand haben, dass wir uns trauen, kritische Fragen zu stellen. Und dass wir auch die Zeit haben dazu. Also ich glaube, die Generation vor mir musste noch ein bisschen mehr hustlen. Wir sind eine Wohlstandsgesellschaft. Und durch die sozialen Medien kann man sich auch, ja, sieht man Reels, wo ostdeutsche Kultur gefeiert wird oder die Ostalgie. Man sieht ostdeutsche Gerichte und dann hinterfragt man schon, was ist das eigentlich und wie sind wir aufgewachsen? Und ich glaube, dass jetzt vielleicht auch so, dass das jetzt erst kommt, die 68er.
Ich glaube, dass diejenigen, die mit Eltern aufwachsen, die noch viel DDR erlebt haben, auch noch viel mitnehmen. Insofern, dass man bestimmte Einstellungsmuster etc., dass die weitergetragen werden. Und es kommt sehr darauf an, wie sich auch das Elternhaus und auch die Generation vorher damit auseinandergesetzt hatten, welche Perspektiven man auch hatte. Ich muss auch sagen, ich glaube, mit dem Abstand zum Ende der DDR oder auch zum, ja, ist das besser möglich. Ich habe das selber erlebt, das ist eine anekdotische Evidenz, aber ich glaube, das kann man durchaus übertragen, dass ich in meinen Teenagerjahren sozusagen oder dann auch später, als ich im Studium angefangen habe, ich bin schon mit 18 zum Studium, schwer mit meiner Mutter über bestimmte Dinge reden konnte, weil sie sofort als Angriff auf ihre Biografie, auf das, was sie geglaubt hat, verstanden hat. Das konnte ich dann später viel, viel besser. Und dann hat sie auch selber selbstkritisch oder auch manche Dinge bewertet oder auch betrachtet, hat sich trotzdem von anderen bestimmten Überzeugungen auch nicht abbringen lassen. Das war völlig legitim, weil sie die für richtig hält, wie sie eben sozialisiert wurde. Und ich glaube, wir nehmen alle auch bestimmte Perspektiven unserer Eltern mit und tragen die weiter. Vielleicht hat auch immer was mit den individuellen Erfahrungen natürlich zu tun. Da gibt es nicht die eine Ostgeschichte und das überträgt sich auf alle Generationen. Aber ich glaube, dass eben im familiären Umfeld doch viele Enttäuschungen erlebt haben, biografische Brüche, das ist auch meiner Familie so. Das überträgt sich auch auf die nachfolgende Generation. Also dieses Gefühl, man muss hart arbeiten, dass man was erreichen kann, aber man kann auch heute auf morgen kann sich alles verändern. Ich glaube, das hat sich schon auch über Generationen weitergetragen. Und gerade in Zeiten jetzt wie aktuell, wo wir viele Krisen erleben, verunsichert das umso mehr, glaube ich, auch die junge Generation, wie man auch damit umgeht. Und diese Ostalgie, ich glaube, das kommt auch sehr darauf an, wie kritisch eben auch das Elternhaus in die Vergangenheit blickt oder eben auch nicht und wie weit man selber einen Resonanzraum hat, um kritisch über auch Dinge zu sprechen. Wenn ich jetzt in einer Blase aufwachse, wo allgemein so ein bisschen die früher war alles besser Mentalität herrscht, übernehme ich das natürlich viel eher, als wenn ich in einem Haushalt aufwachse, wo man grundsätzlich vielleicht auch schon zu DDR-Zeiten oder auch mit Wiedervereinigung kritisch auf die DDR geblickt hat und so aufgewachsen ist. Also so prägt es, glaube ich, auch weiterhin die Generation. Und ich glaube, diese Frage von, ich poste ein ostdeutsches Gericht oder andere Dinge, die ich mit Ostdeutschland verbinde, das muss ja nicht nur negativ sein oder so, das kann ja auch sein, ich meine, es gibt ja auch bayerische Traditionen oder im Norden gibt es auch Dinge, die wir als die dort eben auch, ja, sag ich mal, zur Identität beitragen und die man doch stolz zeigt und präsentiert. Und dass es das dann auch für Thüringen gibt oder für Mecklenburg-Vorpommern, ich glaube, das ist ja auch völlig normal und auch gut so. Aber ich glaube wirklich, wenn man versucht, das hatten Sie ja auch gesagt, dieses nur auf eins zu konzentrieren oder das ist der Osten, das ist unsere Identität und das zu instrumentalisieren politisch, dann wird es halt gefährlich. Wir erleben das in Thüringen mit der Simme, mit der Simson, mit dem gerade im ländlichen Raum, dass es die AfD versucht zu instrumentalisieren, zu emotionalisieren. Das halte ich teilweise auch für perfide, wenn wir wissen, dass es ein jüdischer Unternehmer war, der das entwickelt hat. Aber ja, das sind so Dinge, Entwicklungen, die dann wiederum schwierig sind.
Vielleicht noch zu der letzten Frage, zu der 68er-Generation oder Generation 89. Dazu forscht zum Beispiel auch Daniel Kubiak, der sagt, dass dass es eine Weile gebraucht hat, ehe man zu dem Punkt kommt, sich aktiver damit auseinanderzusetzen, auch weil es eine Solidarität mit einer Eltern- oder Großelterngeneration gibt, die eben so einen Umbruch hatten und deswegen da auch erstmal mehr Verständnis vielleicht da ist für diese Geschichte, die auch da ist. Aber genau, ich würde es auch unterstreichen, dass jetzt quasi so die Generation auch da ist, die ja auch viel bewusster und einfach viel ostbewusster auch mit Identitätsfragen umgeht und dadurch jetzt irgendwie auch ein Zeitpunkt ist, wo das auch aktiver angegangen wird. Aber genau, es musste eben ein bisschen Zeit vergehen, ehe das jetzt auch passieren kann.
Dann mache ich noch eine letzte Ergänzung. Wir sind ja jetzt auch nicht die erste Nachwendegeneration, die sich damit beschäftigt. Es gab ja schon viele vor uns, die uns auch den Weg geebnet haben, die schon andere Fragen gestellt haben, die zum Beispiel sehr den Fokus auf Führungspositionen gelegt haben und noch immer legen, die auch mehr eben mit diesen Transformationskompetenzen nach vorne gehen, wo wir aber merken, okay, wir haben andere Themen, wir haben eigene Themen, wir sind jetzt die nächste Generation, die nochmal andere Fragen stellt, die auch kritisiert und vielleicht gleichzeitig auch zuhören kann. Und was wir aber auch immer wieder erleben, ist natürlich so eine Abwertung von unserer Sprechfähigkeit. Also es wird oft in Frage gestellt, ob wir als junge Generation noch nicht darüber reden dürfen. Aber wir wollen ja jetzt niemandem die DDR erklären. Es geht ja auch sehr viel darum zu sagen, der Osten ist jetzt nicht nur DDR und da ist noch ganz viel mehr passiert und es passiert auch jetzt ganz viel. Und viele Perspektiven werden eben auch nicht gesehen, die wir eben auch versucht haben, mit unserer Seriendoku in den Vordergrund zu stellen. Und Personen, die eben auch später gekommen sind, auch nach der Wendezeit und mit vor Ort gestalten. Genau.
Wer möchte die nächste Frage stellen? Bitte schön.
Ja, erstmal herzlichen Dank für all die Eindrücke. Ich will als Nordfriese gerne noch einmal betonen, dass ich regionale Traditionen und Bräuche ziemlich cool finde und dass ich da einen sehr, sehr großen Mehrwert auch darin sehe, dass wir so eine große Vielfalt, egal ob in Westdeutschland, Ostdeutschland, Norddeutschland oder Süddeutschland, in diesem Land haben. Aber davon mal abgesehen, würde mich tatsächlich an alle die Frage nochmal interessieren, inwieweit sehe ich bei jungen Menschen in Ost- und Westdeutschland die Einstellungen und Sichtweisen zu Politik und Gesellschaft unterscheiden. Reihenfolge ist mir egal.
Dann Frau Kaiser.
Tatsächlich kann man jetzt schwer nachvollziehen, sozusagen, wie sich die strukturellen Unterschiede auf die Einstellungsmuster sozusagen bei jungen Menschen, also zumindest gibt es keine Forschungslage dazu, die eindeutig irgendwie Auskunft darüber geben kann. Das ist auch ein Grund, warum ich da ein Forschungsvorhaben des Jugendinstituts unterstütze, um genau das mal auch zu untersuchen, wie sich das tatsächlich, wie sich die objektiven Rahmenbedingungen des Aufwachsens auf auch die Einstellungen der jungen Menschen auswirken. Also das ist das, glaube ich, was spannend ist. Man könnte sicherlich vieles auch sagen, was man aus Gesprächen und aus Begegnungen wahrnimmt, aber wirklich valide empirische Befunde haben wir dazu noch, oder habe ich zumindest noch nicht vorliegen.
Möchte noch jemand antworten? Muss nicht. Gut, dann Frau Bayer, Sie zucken. Dann.
Ja, so ein bisschen. Also worauf wir immer wieder schauen, sind schon auch so Einstellungen zu nationalistischen etc. rechtsextremen Positionen. Da gibt es ja sehr viele Studien. Auch die Leipziger Autoritarismusstudie. Und man sieht schon, ich kann jetzt nicht direkt für junge Menschen sprechen, aber dass sich die Einstellungen da in Ost und West gar nicht so krass unterscheiden in den politischen Einstellungen. Was wir bei jungen Menschen sehen, ist, dass einfach die Tendenz verstärkter zu extremeren Positionen jetzt vielleicht geht, aber eben nicht, dass man da jetzt eine große Unterscheidung zwischen Ost und West machen könnte. Und da würde ich auch nochmal auf meinen Punkt von vorhin hinweisen, dass diese Ost-West-Thematik eben vielleicht nicht immer greifen kann, dass es auch noch ganz andere Faktoren hat und da intersektionaler auch geschaut werden muss. Und es gibt ja auch andere Regionen. Es gibt auch sehr viele Studien, die zum Beispiel Gelsenkirchen mit, ich weiß nicht mehr, welche Region in Ostdeutschland verglichen wurde, aber Gelsenkirchen mit der Region Ostdeutschland verglichen wurde und da viele Positionen sich auch ähneln und Einstellungen, weil es eben eine Region ist, die auch eher strukturschwach ist. Und auch da lohnt sich auf jeden Fall immer so ein vergleichender Blick und vielleicht auch nochmal stärker in die Forschung mit reinzugehen, wie Frau Kaiser jetzt gerade auch angesprochen hatte.
Ja, vielleicht darf ich dann noch ergänzen. Also grundsätzlich sehen wir schon, auch jetzt im Deutschlandmonitor der bundesweiten Befragung, zu Einstellungen auch zur Demokratie, aber eben auch zur Veränderungsbereitschaft, dass, wie Sie schon sagen, grundsätzlich Perspektiven von Menschen, die in prosperierenden Regionen leben, gar nicht so stark unterscheiden zwischen Ost und West. Aber da, wo die Umfeldbedingungen schwieriger sind, in den sogenannten strukturschwachen Regionen, da haben wir nochmal erhebliche Unterschiede zwischen Ost und West, was die Bewertung von Demokratie und vor allem Funktionieren von Demokratie und aber auch von Vertrauen in Institutionen angeht. Und da ist es eben schon so, dass da weitaus skeptischer in Ostdeutschland auf die Institutionen und Demokratie geblickt wird oder auf das Funktionieren von Demokratie. Und da spielen eben auch die negativen Erfahrungen mit rein, die man schon mal auch mit Veränderungen gemacht hat, die man auch mit, wie gesagt, auch mit dem eigenen Umfeld und in den Entwicklungen gemacht hat und auch den Enttäuschungen in der eigenen Biografie. Und sicherlich, oder ich kann mir vorstellen, wie gesagt, ich kann es jetzt noch nicht so differenzieren, wirkt sich das auf die Jugend ebenfalls aus, die dann aber nochmal von ganz anderen Parametern beeinflusst ist, wie eben gerade auch Social Media. Und das eint ja eigentlich die Generation. Und trotzdem gibt es da sicherlich nochmal Besonderheiten, regionale.
Ich glaube auch, so viel traue ich mir dann auch zu sagen, dass es ein stärkeres Gefälle zwischen prosperierenden Regionen und irgendjemand von Ihnen hat es gesagt, ich glaube, Frau Zabel, wir haben halt im Osten noch viel mehr ländlichen Raum und einfach, dass das in ganz Deutschland ein Trend ist, dass sich da was auseinanderentwickelt, urbane Zentren und ländlicher Raum und dass es halt in Ostdeutschland mehr ländlichen Raum gibt und dass sich da Prozesse verstärken. Möchte noch jemand eine Frage stellen? Frau Slavik.
Ja, das schließt jetzt vielleicht ganz gut an. Also auch erstmal von meiner Seite vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Vielen Dank für die Inputs und auch vielen Dank an den Vorsitzenden, Herrn Hose, dass Sie das Thema gesetzt haben. Ich gehe total mit bei dem, was wir gerade gehört haben. Das ist jetzt vielleicht auch nicht ein Ost-West-Thema ist, sondern es sehr viel auch einfach um strukturschwache Regionen geht. Nun ist es aber so, dass in Ostdeutschland es eben viele Regionen gibt, wo vielleicht dann nicht die Einstellungen innerhalb der Jugend irgendwie stark auseinandergehen mit dem, was man auch in Westdeutschland an sozusagen gerade an extremistischen Tendenzen problematischerweise feststellt. Aber es gibt durchaus einige Regionen, in der man sehr stark rechtsextreme Strukturen im Alltag sieht, die die Jugendlichen auch da einfach präsent sehen, insbesondere da, wo eben Strukturschwäche vorhanden ist, wo dann auch soziale Trefforte weggefallen sind und das Ganze plötzlich dann aufgefangen wird von extremistischen Gruppierungen. Es wenden sich ja auch immer wieder Jugendliche an uns als politische VertreterInnen, auch diejenigen, die dann nicht extremistische Meinungen vertreten und sagen, sie fühlen sich extrem unter Druck gesetzt, sozusagen Teil auch von so einer extremistischen Gruppe zu werden oder fühlen sich geradezu schon isoliert, wenn sie nicht Teil davon werden. Was tut die Bundesregierung? Also da vielleicht auch noch mal an Frau Kaiser die Frage, was tut die Bundesregierung, um dem Ganzen entgegenzuwirken? Es gibt ja einiges auch an Bildungsprojekten, Projekten, um Jugendlichen Möglichkeiten der Teilhabe mitzugeben. Jetzt haben wir gerade die Situation, dass im Familienministerium das Programm Demokratie leben überprüft wird und viele Träger gerade nicht wissen, wie es weitergeht. Das ist eine große Herausforderung für die Sozialarbeitenden, die auch nicht wissen, ob sie nächstes Jahr noch einen Job haben werden und die möglicherweise jetzt gerade auch schon auf der Suche sind, sich eine andere Stelle zu suchen. Wie ist da Ihre Positionierung und dann vielleicht auch von den Sachverständigen? Was glauben Sie, braucht es, um auch diesem Trend entgegenzuwirken, dass manche Strukturen gerade auch für die Jugend sich eben extrem abgehängt fühlen? Ja, genau, da würde ich einmal einen Punkt setzen. Danke.
Vielen Dank. Ich würde vielleicht einsteigen, weil Sie ja auch direkt mich angesprochen haben. Tatsächlich ist es so, dass wir schon sehen, dass rechte Einstellungen und Extremismus natürlich auch gerade, das hatte ich ja auch erwähnt, in den strukturschwachen, eher ländlichen Regionen verbreitet sind. Und bei ländlichen Regionen meine ich jetzt nicht nur Dörfer oder so, da meine ich auch so kleine Mittelstädte, also in diesen Strukturen, die eben, wie gesagt, auch eben eine gewisse Schwäche aufweisen in bestimmten Faktoren. Und so gesehen ist es tatsächlich kein reines Ostspezifikum, dass wenn wir über Rechtsextremismus sprechen, wie gesagt, es gibt auch einschlägige Studien, die zu Einstellungsmustern der Bevölkerung, die das eben darlegen. Aber was eben auffällt, wenn, was Herr Hoser auch gesagt hat, wenn wir eben in Größenordnungen in Ostdeutschland sogenannte strukturschwache Räume und ländliche Regionen haben, dann ist das durchaus mehr Potenzial sozusagen für Populismus, insbesondere Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Und gerade auch Rechtsextremisten haben ihren Fokus schon länger auf die Sozialräume gelegt, also gerade Schule, aber auch Familie, jugendkulturelle Ausdrucksformen zu adressieren. Social Media hatte ich angesprochen, aber wir wissen auch, die gehen gezielt an Schulen, aber auch in Sportvereinen, ziehen eben junge Menschen an, gerade diejenigen, die Orientierung suchen. Ich hatte es vorhin auch erwähnt, da, wo die Peergroups auch nicht da sind, wo man gemeinsam auch in Austausch kommt, sucht man Orientierung. Und da sind rechte Strukturen sehr stark, gerade da eben auch, wo es nicht wirklich andere Freizeitalternativen gibt und die dann eben auch durch rechte Strukturen angeboten werden. Insofern kann man schon sagen, dass Ostdeutschland da auch vulnerabel ist und die zivilgesellschaftlichen Strukturen schon unter Druck stehen, auch weil also die Strukturen, die auch dagegen arbeiten, die Aufklärungsarbeit leisten, die versuchen auch Selbstwirksamkeit zu erzeugen, Demokratiebildung durch eben auch außerschulische Formate anzubieten oder auch Räume zu schaffen der Begegnung und des Austausches. Und die sind eben in Ostdeutschland schwächer aufgestellt, weil es einfach nicht diesen Entwicklung gab nach der Wiedervereinigung, dass wir starke Kirchgemeinden haben oder eben auch Wohlfahrtsverbände, Sozialverbände, also diese Vorfeldstrukturen einfach so nicht stattfinden und auch selbst die Sportvereine und andere gar nicht so eine Arbeit leisten können in dem Umfang. Deswegen ist es gut, dass wir über Jahre hinweg jetzt auch viele Steuermittel, muss man so sagen, investiert haben, um eben Strukturen aufzubauen und das, was da ist, die engagierte Zivilgesellschaft vor Ort zu unterstützen. Und auch zu professionalisieren und Qualitätsstandards da auch zu abzusichern. Und wir müssen natürlich auch, finde ich auch völlig legitim, dass jede neue Regierung sich anschaut, was hat gut funktioniert und was nicht, was müssen wir vielleicht auch verändern. Aber ich möchte eben gerade da, und da bin ich auch im Austausch regierungsseitig, auch mit der Ministerin Frau Prien, gerade eben auch sensibilisieren dafür, dass wir Strukturen in Ostdeutschland nicht gefährden, gerade auch die bundeszentralen Strukturen, die Innovationsnetzwerke, die sehr wichtig sind, um auf aktuelle Phänomene einzugehen. Und da sind wir im Austausch, weil, wie gesagt, was da einmal wegbricht bei diesen, sage ich mal, prekären Strukturen, die wir tatsächlich teilweise haben, dann können wir die nicht so schnell wieder aufbauen, weil die Menschen, die da engagiert sind und sich da auch einbringen, die suchen sich dann eben andere Betätigungsfelder und so schnell kriegen wir die nicht zurück. Und da glaube ich, ist es sinnvoll, sich weiter auch, wie gesagt, dazu engagieren und die Strukturen aufrechtzuerhalten. Das gilt für das Bundesprogramm Demokratie leben, genauso wie ich es angesprochen, auch für die bewährte Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung, aber eben auch explizit bei der Kinder- und Jugendhilfe. Auch da die politische Bildung und die Jugendarbeit weiterhin auch zu stärken, auch bundesseitig halte ich dafür wichtig. Und das müssen wir uns eben genau angucken, wie wir das auch weiter gewährleisten können.
Möchte noch jemand dazu etwas sagen?
Genau, dann werde ich da mal anschließen. Was wir auf jeden Fall sehen, ist eben, dass es auch diese staatlichen Mittel braucht, weil wir vor Ort keine privaten Förderstrukturen haben. Es gibt weniger Stiftungsabdeckung und wir wissen, dass Stiftungen hauptsächlich da investieren, wo sie auch ansässig sind und auch weniger lokale Unternehmen, die jetzt vielleicht mal was mitfinanzieren könnten. Das sieht man auch vor allem im Bereich Sport zum Beispiel. Viele Vereine sind dann eher auf ganz viele kleine Unternehmen irgendwie angewiesen. Und es fällt da sehr schwer, sich auch langfristig zu finanzieren. Wir selber merken es ja auch, wir als Initiative haben jetzt auch keine Finanzierung an sich, die irgendwie läuft. Wir machen das alles ohne irgendwelche Fördermittel meistens. Und wir sehen aber auch, dass es sehr wichtig ist, Räume zu schaffen. Wir haben jetzt versucht, aus dem Digitalen auch lokaler zu gehen, da wo wir es schaffen, mit unseren Kapazitäten so Social Clubs zu machen, also nicht nur Workshops und so Veranstaltungen, sondern Leute auch mal, weiß ich, auf ein Feierabendgetränk irgendwo einzuladen, dass man sich da treffen kann, ist jetzt aber meistens auch eher in einem städtischeren Raum, weil wir in anderen Regionen einfach auch die Räumlichkeiten nicht da sind. Und vielleicht noch ein Beispiel aus dem, was ich so mitbekomme. Früher bei uns auf dem Dorf gab es auch nichts, wo man vielleicht mal hingehen konnte. Also wir hatten so die Gartenlaube und da hat man sich getroffen. Was ich jetzt aber sehe, ist, dass durch Projekte wie Land in Sicht eben auch Räume geschaffen werden. Es ist ein Verein entstanden in dem Dorf, wo Menschen auch Workshops anbieten zum Töpfern, wo es einfach mal Kaffeekuchen gibt und wo auch wirklich die Älteren, um genau zu sein, meine Großeltern merken, da ist ja was und es ist schon eine Weile und vielleicht gehen wir mal hin. Und das funktioniert eben auch nur über solche Fördermittel, aber sind halt wichtige Räume, um sich vielleicht mal auszutauschen. Und ja, das hätte ich mir, glaube ich, früher auch schon als Jugendliche gewünscht.
Genau, ich würde hier noch ergänzen, weil es ja durchaus auch eine sehr aktive Struktur von nicht unbedingt festen Vereinen oder Organisationen gibt, sondern eben auch viele lose Initiativen, wie wir es ja auch sind. Und gerade die dann auch zu fördern, ist super relevant über Förderung, die dann auch ein bisschen einfacher funktioniert. Und das gibt es ja hier und da auch schon. Aber gerade weil es auch eben keine so gewachsene Struktur und Bindung gibt zu bestimmten Institutionen, ist das auch super wichtig. Genau.
Ja, Sie haben sehr vieles gesagt. Vielleicht, ich habe gesehen auf den Lesungen, auf denen ich war, dass da sehr viele Menschen gekommen sind. Da weiß ich nicht die politische Gesinnung, aber ich weiß, dass es von links bis rechts ging, bis Mitte und dass sie sich über ein Thema unterhalten haben. Und das hat sich mal wieder nach einem Austausch angefühlt. So diese politikfreien Räume, will ich es vielleicht sagen, aber wo trotzdem über Politik geredet wird, es aber nicht als Partei gelabelt wird, weil man wirklich merkt, dass die Leute diese Parteienabneigung immer noch haben. Und für die Jüngeren würde ich immer noch sagen, ich weiß, das ist Schule ist Ländersache, aber ich habe selbst in meiner Schullaufbahn wenig über die DDR gehört, wenig Anreize bekommen, zu Hause nachzufragen und da wirklich noch eine Aufarbeitung in Gang zu bringen. Also ich glaube, wir sollten über die Institutionen auch viel mehr diese Themen adressieren.
Dankeschön. Noch Fragen? Dann habe ich noch ein paar. Jeder ist natürlich auch noch, kann dann natürlich auch noch Fragen stellen im Nachgang. Mich beschäftigt die Frage nach der ostdeutschen Identität. Bei Frau Bayer, Frau Trips, hier habe ich so ein bisschen angesprochen, das ist ja auch, habe ich so ein bisschen rausgehört, dass es ja auch etwas Positives sein kann. Also dass man ja auch aus dieser negativen, also Sie haben von Ostdeutschmachung gesprochen, ja, das fand ich ein sehr guter Begriff. Aber dass man es ja auch eine positive Seite haben kann, Stichwort Transformation überstehen, ja, Dinge überstehen, die schwierig sind, also auch so eine Resilienz, die daraus vielleicht erwachsen kann. Ja. Trotzdem nehme ich hier wahr, umso mehr ich mich damit politisch beschäftige, dass Ostdeutsch ja eher als Makel, das haben Sie auch gesagt, aber immer auch mit strukturschwach gleichgesetzt wird und immer irgendwie problembehaftet. Meine Fragen, die ich daraus ableiten möchte, ist, sollten wir diesen Begriff Ostdeutsch überhaupt noch verwenden? Geht natürlich auch ein bisschen in Richtung von Frau Kaiser. Ein Vorgänger hat ja mal sogar vorgeschlagen, das Amt abzuschaffen und langfristig also überhaupt darüber nachzudenken, sollten wir diese Konstruktion, die ja eigentlich, ich meine, wir kommen aus Thüringen, das ist ein historischer Zufall, dass wir in der DDR gelandet sind. Ja, wir sind gegen West-Berlin getauscht worden. Sie hätten genauso gut jetzt auch Westdeutschland sein können. Also es ist ja wirklich ein historischer Zufall, die DDR und diese Identität Ostdeutschland. Sollten wir das irgendwann überwinden oder sollten wir eher sagen, nee, das ist auch etwas, was uns ja auch positiv prägen kann? Diese Frage hätte ich an Anna.
Genau, also wie Sie sagen, Ostdeutsch sein war eben lange und ist es auch immer noch eine Fremdzuschreibung. Und in dem Zusammenhang wird es eben häufig auch als Marke gesehen. Aber wir merken auch gerade in der jungen Generation, dass es auch als Selbstbezeichnung genutzt wird. Also dass es eben nicht mehr nur aus diesem negativen Bild heraus genutzt wird, sondern aktiv gesagt wird, gerade auch um vielleicht so ein Gegenteil zu beweisen, ich bin auch Ostdeutsch, obwohl ich doch gar nicht dies und jenes bin. Und deswegen auch so ein stärkeres Bewusstsein da hervorkommt. Deswegen finde ich es, dadurch, dass es eine Selbstbezeichnung auch ist, relevant, den Begriff weiter zu nutzen. Ja.
Also Ostdeutsch ist für uns in unserem Verständnis auch nur so ein Layer von Identität, um da nochmal diese Diversität mit aufzumachen, dass wir uns ja schon auch in dem, was wir machen, immer so eine Regionalität auch mit annähern, also das schon auch im Blick behalten und das ein wichtiger Aspekt ist, aber dass es ja auch noch viele andere Aspekte von Identität mitgibt, die da auch mit reinspielen. Und jetzt habe ich kurz meinen Punkt verloren. Ich gebe erstmal weiter, vielleicht kommt er gleich wieder.
Also ich glaube, das ist eine sehr persönliche Sache. Ich würde niemanden absprechen, du bist kein Ossi, wir leben doch seit 35 Jahren in einem geeinten Deutschland. Das würde ich einfach nicht machen, weil ich es übergriffig finde. Und ich glaube, wir brauchen das noch, also unsere Generation, um auf die Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Weil Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen haben ja was gemeinsam, so diese Strukturschwäche. Und deswegen, glaube ich, vereint uns das alle im Kampf für mehr Gerechtigkeit, ja.
Ja, dem würde ich mir einfach anschließen. Natürlich würde ich mir auch wünschen, dass es dieses Amt gar nicht mehr braucht. Aber solange wir diese strukturellen Unterschiede haben, halte ich das für enorm wichtig, dass es da auch eine Interessensvertretung sozusagen gibt, weil es ja doch 20% der Bevölkerung ausmacht und wir gemeinsam nur als ein Land sozusagen auch die großen Herausforderungen, die uns begegnen können. Und deswegen brauchen wir auch den Zusammenhalt. Und da muss man natürlich sich auch die strukturellen Herausforderungen angucken. Aber ich will es nicht nur an diesem Negativdefinitionen verstanden wissen, weil ich glaube, gerade die Erfahrungen, die gemacht wurden mit großen Umbrüchen, mit Transformationen, das sind ja auch wertvolle Erfahrungen für uns als gesamte deutsche Gesellschaft mit Blick, wie wir jetzt eigentlich mit unseren Herausforderungen umgehen im Wandel. Und ich finde, diese Perspektive ist, diese ostdeutsche Perspektive, wo ja viele Dinge zwischen den Bundesländern ähnliche Erfahrungen gesammelt wurden, diese Perspektiven als, sag ich mal, als Vorteil auch zu bewerten oder eben auch zu sehen und auch als wertvoll zu erachten in diesem gesamten Diskurs, finde ich schon auch wichtig. Und insofern finde ich das auch okay, wenn man darüber spricht, westdeutsche Perspektiven mit einzubringen. Und das betrifft letztendlich auch die gesamte Debatte um Führungspositionen, weil am Ende in allen Bereichen der Gesellschaft, weil am Ende sorgen die Entscheidungen, die mit einer vielfältigen Perspektive getroffen werden, das schließt migrantische Perspektiven und auch Frauenperspektiven mit ein, für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung. Und wir erleben das ja auch, dass sich Ostdeutsche insbesondere oft auch noch als benachteiligt empfinden. Und ich denke, wenn sichtbar da auch Ostdeutsche mehr in Verantwortung wären, würde es auch dazu beitragen, dass es eine oder andere Akzeptanz finden würde in der Bevölkerung.
Ich habe meinen Punkt wieder gefunden. Wir denken auf jeden Fall, dass Ostdeutsch als Kategorie weiter existieren wird. Einerseits wegen den strukturellen Ungleichheiten, andererseits wegen dem, was gerade angesprochen wurde, aber auch wegen dieser gemeinsamen historischen Erfahrung, egal ob vor oder nach 89. Und solange Menschen existieren werden, die diese Geschichten weiter erzählen, wird auch das noch weiter existieren. Und es gibt ja auch vielleicht noch viele unerzählte Geschichten. Auch erst in jüngster Zeit sozusagen sind eben auch diese wirt-ostdeutschen Perspektiven dazugekommen. Und da findet auch immer noch Aufarbeitung statt, auch im Hinblick auf andere Länder wie Mosambik beispielsweise. Also das wird immer noch weiter existieren und die Geschichten sollten auch erzählt werden und müssen erzählt werden. Und gleichzeitig könnte man auch, oder sehe ich auch sehr viel Geschichten von vielleicht Widerstand oder Widerständigkeit und Resilienz, auch in dem Sinne, dass Ostdeutschland ja auch sehr oft als Region oder als Seismograph der Gesellschaft gesehen wird, wo gewisse Entwicklungen vielleicht eher stattfinden als im Rest von Deutschland, wo man eben auch sieht, wir haben schon viel schnell oder viel eher mit gewissen, mit Abwanderungen, mit Polarisierungen zu tun, mit Strukturwandel an sich auch, Stichwort Lausitz, und dass da viele Menschen schon dran arbeiten, auch Lösungen zu entwickeln, die auch viel Erfahrung haben, auch hinsichtlich beispielsweise Baseballschlägerjahre, wo man jetzt schon wieder von Baseballschlägerjahren 2.0 spricht. Es gibt schon Menschen, die Strategien entwickelt haben, in solchen Ökosystemen zu arbeiten, zu agieren, Strategien dagegen entwickelt haben und auch gerade vor Ort einfach generell an neuen Lösungswegen für Herausforderungen, die wir als Gesellschaft haben, arbeiten. Und ich finde, das ist auch vielleicht so ein, wenn wir fast von was Positivem sprechen, was man nochmal hervorheben kann, dass da viele Menschen leben, die sich krass engagieren und vieles auch mit weniger Ressourcen schaffen als in anderen Regionen von Deutschland. Und da viel Know-how auch da ist und wir darauf auch zurückgreifen sollten und könnten und da vielleicht auch mehr hingucken sollten. Genau.
Dann treibt mich noch um die Frage, das hat Frau Zabel auch vorhin gestreift. Wir haben ja nun in Ostdeutschland, das haben Sie alle jetzt mehrfach auch erwähnt, nicht diese Strukturen, wirtschaftlich gesehen, von Institutionen nicht gesehen, aber Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, alle nicht so vertreten. Frau Zabel hat nun vorhin gesagt, wir müssen junge Menschen mehr in die kommunalen Parlamente, in Landtage und so weiter so bringen. Jetzt ist ja aber die Realität, dass sie da nicht sind. Und jetzt sind wir alle hier unterschiedlich politisch engagiert. Und trotzdem stellen wir ja fest, dass viele Menschen in Ostdeutschland, nicht nur in Ostdeutschland, aber besonders in Ostdeutschland, so wie ihre Eltern übrigens, eine hohe Parteienskepsis, eine hohe Institutionsskepsis haben. Haben Sie Ansätze, diese zu überwinden? Oder anders gefragt, wie müssen vielleicht die Institutionen sich auch verändern, dass sie für junge Menschen dort interessant sind? Weil das will ich schon noch sagen, ich erlebe Demokratieförderung als jemand, der das auch mal beruflich gemacht hat. Da gibt es sehr viele gute Projekte, Sie haben vorhin eins genannt, aber häufig erlebt man das eben auch so, dass gerade aus urbanen Zentren dann Menschen anrücken in ländliche Räume und das manchmal auch so eine Übergriffigkeit hat. Wissen Sie, was ich meine? Also das ist gut gemeint, aber das hat mit der Lebenswirklichkeit der Menschen dann dort sehr, sehr wenig zu tun. Also dass junge Menschen dann auch so ein bisschen aus so einer städtischen Perspektive überfahren werden und dann ihnen so ein bisschen erklärt wird. Ich glaube, das ist auch etwas, was Ostdeutsche alle kennen, dass ihnen erklärt wird, wie gewisse Dinge funktionieren von Westdeutschen. Frauen kennen das sicherlich auch nochmal von Männern. Das ist jetzt eine Erfahrung, die ich nicht teilen kann oder nur aus der Erklärperspektive dann vielleicht. Aber dass Ostdeutsche ständig was erklärt kriegen, aber Menschen im ländlichen Raum auch noch erklärt kriegen, dass das jetzt gerade falsch ist, was sie tun und dass das dann sehr schwierig wird. Ich will jetzt niemanden unter Generalverdacht stellen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die politischen Institutionen, die Parteien, aber auch Gewerkschaften etc. pp., alles, was dazugehört, noch nicht den richtigen Ansatz gefunden haben, um diese Menschen, die so skeptisch sind, wieder für eine politische, gar nicht parteipolitische, aber vielleicht für eine demokratische Beteiligung zu gewinnen. Also lange Rede, kurzer Sinn, wo sind vielleicht Ansätze, diese Menschen zurück in demokratische, wie auch immer geartete Strukturen zu holen? Wer möchte beginnen? Frau Zabel? Ja.
Also es ist nun mal so, dass die Wege auf dem Land sehr viel weiter sind. Und wenn man mit 17 noch kein Auto hat, dann ist es schwierig, zu Parteiveranstaltungen zu kommen. Deswegen glaube ich auch, dass die Parteien unter sich, dass die sich da sehr viel, dass die mehr ausströmen müssen, dass die da die Jugend mehr mit ins Boot holen müssen. Gut, es gibt die Jugendorganisationen, aber auch da ist es so ein bisschen, es sind immer die gleichen. Ich glaube, das ist so ein Grundproblem, es sind immer die gleichen, die man dann bei der Stange halten will. Aber Sie haben die Institutionen gesagt und ich glaube, man muss wirklich dahin gehen, wo die Jugendlichen gezwungen werden hinzugehen, das ist die Schule. Also in der Freizeit, die dafür zu bekommen, ist halt wirklich schwierig und es ist auch gut so in der Demokratie, jeder hat seine Freizeit und so, aber dass sie mehr sensibilisiert werden, dass es auf sie gerade ankommt, weil wir gerade wirklich in schlechten Zeiten stecken. Und ich möchte auch sagen, dass viele meiner Chefs auch in den Parteien Westdeutsche waren. Das spricht ja auch für sich. Also dass die Ostdeutschen sich da untereinander auch weiterbringen.
Frau Kaiser.
Ja, also ich glaube auch tatsächlich, wir müssen schon auch schauen, wie können wir, ich finde es schon auch richtig zu sagen, wie können wir eigentlich Demokratieverständnis und auch Teilhabe stärken. Das fängt in der frühkindlichen Bildung an, geht über die Schule weiter. Also auch dieses Gefühl zu haben, es ist, oder dieses Bewusstsein zu vermitteln vielmehr, es ist wichtig, dass man sich selber auch einbringt und aktiv auch sich als Demokrat oder als Bürger in der Demokratie mitgestalten kann und dann aber auch deutlich zu machen, wie das gehen kann. Und ich finde schon auch, da gibt es strukturelle Hürden. Das ist der Bildungshintergrund im Elternhaus, das ist eine Mobilitätsfrage, das sind auch, aber auch Angebote, die gemacht werden. Und da muss man sich natürlich angucken, was gibt es auch in der Kommune für Möglichkeiten, vielleicht auch solche Erfahrungen zu machen, sich einzubringen. Ich glaube, da fängt es an. Wie werden auch Jugendgremien ernst genommen in der Kommune? Ich glaube, das ist auch ein Thema. Haben die überhaupt ein Rederecht, wenn sie in einem Ausschuss, im Jugendausschuss mal teilnehmen dürfen oder nicht? Also da gibt es ja wirklich auch manchmal noch sehr tradierte Vorstellungen, wie man mit jungen Menschen umgeht. Und ich glaube, da gibt es durchaus mehr Potenzial. Und die Parteien, glaube, da sitzen wir alle in einem Boot. Und wenn man sich überlegt, wie kann man junge Menschen mobilisieren, auch zum Engagement bringen. Aber ich glaube, da ist wirklich auch die Frage, wie kann man da die Barrieren auch senken. Und auch junge Menschen wollen jetzt, glaube ich, nicht in den Ortsverein gehen oder in eine Parteistruktur, wo sie noch alte Menschen treffen, sondern sie wollen auch dahin gehen, wo sie auch miteinander was gemeinsam voranbringen können und wo die gleiche Perspektive geteilt wird. Und das ist natürlich schwer in Regionen, wo kaum noch junge Menschen in Parteien ohnehin schon da sind. Also da haben wir schon ein bisschen so, eigentlich schon fast ein bisschen was verpasst. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass andere Jugend, Naturfreunde Jugend oder andere Jugendorganisationen, so politisches Vorfeld würde ich es mal nennen, wichtig ist, dass wir da auch die unterstützen, auch in ihren Strukturen als zivilgesellschaftliche Strukturen, können auch ganz, ganz andere sein, die dann eben auch junge Menschen deutlich machen, wie man sich engagiert, wie man diskutiert demokratisch, was es bedeutet, gemeinsam Interessen zu formulieren und auch vielleicht voranzubringen. Und das ist ja dann eigentlich auch so ein bisschen die Schule, um dann möglicherweise später in eine Partei einzutreten oder sich auch aufstellen zu lassen für ein kommunales Mandat.
Genau, ich würde auch unterstützen, dass es vor allem wichtig ist, dahin zu gehen, wo junge Menschen auch sind. Und ich glaube, das wird auch immer schwieriger werden, wenn dritte Orte wegfallen, also wenn auch die Finanzierung für Jugendorte und so weiter irgendwie wegfällt. Und gleichzeitig auch, also das haben wir auch relativ früh gemacht, als Initiative im digitalen Raum unterwegs zu sein. Also wir sind auch deutschlandweit verteilt als Initiative und da durch diesen digitalen Zugang gibt es aber irgendwie die Möglichkeit, trotzdem mitzumachen und dann vor Ort aktiv zu sein, aber trotzdem, dass man sich digital dann eben austauscht. Und auch das Thema Selbstwirksamkeit finde ich super wichtig, weil selbst wenn es Strukturen gibt und man teilhaben kann, braucht man trotzdem das Gefühl, dass man in der Struktur was verändern kann und nicht quasi nur so pseudomäßig da drin sitzt. Genau, weil ich glaube, dieses Gefühl, man kann was verändern und man kann durch die Aktivitäten, die man vorantreibt, durch die Themen, die einem wichtig sind, was machen, das gibt einem auch was mit, auch für den weiteren Weg. Genau.
Ich würde nur noch ergänzen, dass man vielleicht auch stärker darauf gehen sollte, die Vielfalt von Demokratie und demokratischem Engagement noch mal mehr in den Vordergrund zu rücken. Also dass es eben nicht zwingend diese Parteibindung sein muss, dass man sich auch anderweitig demokratisch engagieren kann für Themen, die einen bewegen, ohne dass man jetzt in der Partei aufgefangen werden muss dafür. Und das sehen wir ja auch, dass es eben schon auch eher so sporadische Aktivitäten gibt. Also hier mal bei einem Projekt mitmachen und es sollte auch flexibel sein. Also da muss man, glaube ich, auch selber flexibler werden. Wir sind zum Beispiel auch nur hybrid unterwegs. Unsere Mitglieder sind deutschlandweit verteilt, teilweise auch mal im europäischen Ausland. Und da irgendwie Möglichkeiten zu schaffen, wo man sich an verschiedenen Punkten sehen kann und engagieren kann, egal ob jetzt vor Ort oder auch mal digital. Also man muss so ein bisschen schauen, diese Bedarfe von ich kann so Drop-in, Drop-out vielleicht machen, sind super wichtig. Und eben verschiedene Angebote zusammenzubündeln. Auch wenn es vielleicht am Anfang erstmal mehr braucht, um diese Strukturen zu etablieren, was wir eben auch gemerkt haben, es ist sehr schwierig, dann gemeinsame Routinen und so zu finden. Aber es, im Endeffekt hilft es auf jeden Fall, die Leute auch länger zu binden. Da eben nochmal der Hinweis aufs Digitale.
Okay, Frau Slavik.
Das ist jetzt auch direkt anschließend an den Punkt, weil ich den auch total interessant fand. Wir hatten am Sonntag hier im Deutschen Bundestag auch den Tag der Ein- und Ausblicke. Und da habe ich mich auch mit einer Frau unterhalten, die in Brandenburg lebt. Und sie ist auch sehr politisch interessiert. Deswegen war sie auch beim Tag der Ein- und Ausblicke des Bundestags. Aber sie hatte halt von den Herausforderungen auch erzählt. Und auch nochmal darauf hingewiesen, dass es bei ihr in der Region eben, wie halt in anderen eher strukturschwachen Regionen auch, viele Leute gibt, die irgendwann so einen Punkt von Hoffnungslosigkeit erreichen oder die eben großes Misstrauen in das System, in Anführungszeichen, oder in die Gesellschaft haben und dadurch dann auch nicht mehr so wirklich einen Punkt darin sehen, sich zu engagieren. Und oft ist es ja so, dass dann, wenn eine Region oder Stadt irgendwann so einen Kipppunkt erreicht hat und alle, ganz viele Leute fangen an, so zu ticken und keiner engagiert sich mehr, es ist unglaublich schwer, da auch wieder rauszukommen. Und sie hatten ja aber vorhin auch schon mal von so ein paar Positivbeispielen erzählt, dann auch zum Beispiel in dem Dorf, wo getöpfert wird. Und ich frage mich halt auch sehr, wie durchbricht man diese Negativspiralen, wie schafft man es nochmal mehr, auch den positiven Beispielen Raum und eine Plattform zu geben und auch zu zeigen, okay, da hat Engagement von BürgerInnen ganz konkret auch was verändert, um da auch eine Motivation zu erzeugen, dass es wirklich was bringt, wenn man eben mitwirkt und sich engagiert und dass man dafür die Gemeinschaft auch was wirklich voranbringen kann.
Also ich finde das einen total wichtigen Punkt, auch zu zeigen, was teilweise, also manchmal gibt es ja das Gefühl, auch in verschiedenen Orten, hier ist gar nichts mehr los und irgendwie ist keiner engagiert sich hier, aber dann gibt es die Initiativen ja eben doch. Und ich glaube, gerade indem man diese Menschen sichtbar macht, indem man sie auch würdigt mit einem, das mache ich zum Beispiel mit dem Machen-Wettbewerb auch, dieses Engagement gerade in ländlichen Räumen zu würdigen mit einem Preisgeld und damit eben auch zu motivieren, zu sagen, macht weiter, ihr macht eine tolle Arbeit. Und es ist nicht nur am Ende dieses Preisgeld, sondern auch eine ganze Kampagne, die dahinter steht, die das sichtbar macht, die das sammelt, die Beispiele, wo sich andere dran orientieren können. Die kommen auch zusammen, da gibt es auch ein Netzwerk sozusagen von den Preisträgern. Und das betrifft auch im Besonderen junges Engagement, aber auch anderes Engagement, wo es eben um Zusammenhalt und Gemeinschaft geht. Und das halte ich schon für wichtig. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich glaube, gerade dieses Empowern und Sichtbarmachen, das ist schon auch zentral, um auch andere zu motivieren, dass es sich durchaus lohnt, auch sich einzubringen und was auf die Beine zu stellen. Und was ich als Schirmherrin auch begleiten darf, das ist eine Initiative von Stiftungen, die nennt sich Zukunftswege Ost, Zusammenschluss von Stiftungen, die eben auch privates Kapital sammeln, um dann auch niedrigschwellig Initiativen, gar nicht mal jetzt direkt Vereine oder so, sondern wirklich Initiativen zu unterstützen in der Fläche, in bestimmten Schwerpunktregionen in Ostdeutschland, dort was voranzubringen, auch mit einem speziellen Topf sozusagen für junges Engagement, aber um einfach auch aufzuzeigen, wir sehen euch, gerade da, wo die Strukturen schwierig sind, ihr seid da und wir unterstützen euch in eurer Arbeit. Und die Stiftungsarbeit trägt auch dazu bei, dass es auch vor Ort mehr Vernetzung gibt, weil oftmals weiß man gar nicht voneinander, was im Dorf A und Dorf B oder in der kleinen Stadt Y passiert. Und so schafft man Netzwerke und dann treffen sich auch mal die Akteure und machen dann gemeinsam auch größere Sachen. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, solche Initiativen auch weiter zu unterstützen. Und umso besser, wenn dann auch Stiftungen und eben auch private Akteure sich damit einbringen.
Netzwerk und sich vernetzen war noch mal ein gutes Stichwort jetzt auch für mich, weil ich wollte vorhin auch noch, und das passt jetzt auch noch mal sehr gut, auf einen Verein hinweisen, der auch in unserem Netzwerk ist, mit dem wir jetzt auch schon einige Male zusammenarbeiten durften und die auch wirklich tolle Arbeit machen. Und zwar ist das der FAK e.V. in Altenburg, die relativ niedrigschwellig das Coaching von jungen Leuten ermöglichen, also Jugendlichen, die mit einer ganz kleine Idee vielleicht kommen, sowas wie eine Girls' Night und eben gemeinsam Zeit verbringen wollen. Und die kriegen jemanden an die Hand, der ihnen ein Budget zur Verfügung stellt und eben auch Beratung und sie dann dazu empowert, das einfach umzusetzen und supporten da auch, das eben publik zu machen etc. Und das läuft immer sehr gut und Menschen nehmen das auch sehr gut an und das ist das erste Mal, wo man vielleicht auch so ein Mini-Erfolgserlebnis hat oder so eine Selbstwirksamkeitserfahrung als jugendliche Person, wenn man merkt, okay, ich hatte Lust, sowas zu machen und andere hatten da auch Lust drauf und wir können uns darüber vernetzen und austauschen, also so ganz niedrigschwellig so kleine Projekte und Austauschformate zu ermöglichen. Und generell ist das, glaube ich, was man auch viel früher oder wo man viel früher ansetzen könnte, nochmal zu überlegen, wann dürfen denn junge Personen und Jugendliche wirklich das erste Mal vielleicht auch selber mitbestimmen und sich selber mit einbringen oder haben so eine urdemokratische Erfahrung wie mit Abstimmung. Und es passiert vielleicht doch relativ spät. Und das zu ermöglichen, wäre vielleicht auch sehr wichtig, da nochmal stärker auf Interessensvertretung zu gehen oder vielleicht doch Wahlrecht auch runterzusetzen etc.
Und der FAK-EV wird auch durch Demokratieleben unterstützt.
Also es gibt sehr, sehr viele Projekte und auch sehr, sehr viele engagierte Bürgermeisterinnen. Ich glaube, die Frage ist nicht falsch gestellt, sie ist auch richtig. Nur ich glaube, man darf nicht erwarten, dass diese eine Lösung kommt und morgen dann überall blühende Landschaften sind. Und das enttäuscht die Menschen, glaube ich, dann wieder. Also ich glaube, das wird einfach sehr viele Jahre brauchen, um diese Defizite auszugleichen. Und da hoffe ich auch auf die Leute, die weggegangen sind und wiederkommen und ihr Know-how wieder mit einbringen in den Vereinen, in den Kirchen und so.
Ich glaube, am Ende ist es auch wirklich wichtig, du hast mich jetzt nicht gefragt, aber ich antworte, das Privileg nehme ich mir kurz raus. Ich glaube, am Ende ist es auch wichtig, dass wir das wirklich verstehen, dass da Gesellschaften, das hast du ja auch selber gesagt, an einem Kipppunkt sind. Und dass es eine gemeinsame Aufgabe von allen Akteuren ist, weil Parteien zu schwach sind, Zivilgesellschaft. Und wofür ich dann immer werbe, ist, und ich glaube, da sind wir uns ja auch komplett einig, dass man dort dann aufhören muss, auch noch gegeneinander zu arbeiten, sondern dass man es wirklich als Aufgabe einer demokratischen Zivilgesellschaft, Parteien etc. zusammen verstehen muss, dass dort Räume entstehen, wo Demokratieerfahrungen kaum noch möglich sind und dass es dann gemeinschaftlich auch wichtig ist, diese Demokratieerfahrungen zu schaffen. Und wenn man sich nämlich dann auch noch zwischen diesen wenigen Institutionen oder Organisationen, die es noch gibt, zerstreitet, das wäre fatal. Ich würde um eine Abschlussrunde bitten, die gibt es hier immer, und da können Sie alles sagen, was Sie uns noch so sagen wollen, als Hinweise auch an den Deutschen Bundestag, was Sie sich dann noch erhoffen oder natürlich auch an die Regierung. Und würde es aber mit einer Leitfrage verbinden, wenn wir sind jetzt 36 Jahre nach der deutschen Einheit, wenn wir nochmal in 35 Jahren zurückschauen, wie würden Sie wollen, nicht was glauben Sie, sondern wie würden Sie wollen, dass man dann auf Ostdeutschland schaut in 35 Jahren? Und ansonsten bitte, genau, also alles, was Sie vielleicht noch sagen möchten. Ich warte kurz, weil damit Sie Zeit haben, sich Gedanken zu machen. Und würde vorschlagen, wir fangen andersrum an als vorhin. Oder Frau Trebs, wollen Sie unbedingt? Dann können Sie natürlich, wenn Sie gleich eine sehr gute Idee haben, bitte schön, Frau Trebs, dann fangen Sie auch einfach an.
Genau, weil wir uns ja auch viel als Initiative mit der Einheit und wie weit sind wir in diesem Einheitsprozess beschäftigen, was ja auch unser Name Keinheit widerspiegelt, sind wir in der Einheit oder in der Keinheit? Und ich glaube, die Frage wird uns auch in 35 Jahren immer noch beschäftigen, aber auf eine andere Art und Weise. Oder ich hoffe, dass sie uns auch auf eine andere Art und Weise beschäftigen wird. Weil, wie es ja auch schon angesprochen wird, gerade diese Unterschiede, wenn es um Brauchtümer geht, um mit welchen Büchern oder mit welcher Musik sind wir aufgewachsen, das ist ja auch eine Diversität, die ein Land irgendwie ausmacht. Und das ist auch richtig und gut, dass es das weitergibt. Aber gerade mit dem Blick auf Ungerechtigkeiten, die es noch gibt zwischen Ost und West, dass wir uns da einfach auf einem besseren Weg begehen oder zu einem Punkt kommen, wo es gleichere Lebensverhältnisse gibt. Das würde ich mir wünschen.
Ich habe nicht viel hinzuzufügen, außer dass wir uns vielleicht noch mal fragen sollten, was sind wirklich für uns diese blühenden Landschaften? Wie definieren wir das? Und ist das Gras wirklich viel grüner auf der Seite im Westen? Oder ist es vielleicht bei uns ja anders grün? Und vielleicht sollten wir da noch mal drauf schauen.
Ich komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben die Ostsee und ich sehe da schon großes Potenzial, dass die Digitalisierung da auch Plätze ermöglicht für Leute, sodass sie von dort, von dem schönsten Platz in Deutschland auch arbeiten können und dass sich daraus vielleicht irgendwas entwickelt. Also,
ja. Ja, also manchmal im Politischen ist ja 35 Jahre gar nicht so lang immer. Aber ich wünsche mir natürlich auch, dass wir es dann geschafft haben, die großen strukturellen Unterschiede abzubauen, dass wir nicht mehr von flächendeckender Strukturschwäche im Ostdeutschland sprechen, sondern im Gegenteil sagen, das sind Zukunftsregionen, da gibt es ganz viel Potenzial. Die jungen Menschen kehren zurück oder entdecken Ostdeutschland und wissen, dass sie dort die gleichen Chancen und Lebensbedingungen oder gute Lebensbedingungen haben wie in anderen Orts in Deutschland. Und dass man am Ende aber auch eine Gesellschaft haben, in der viele Perspektiven willkommen sind und dass sich das dann auch in den Strukturen abbildet.
Vielen Dank, liebe Frau Kaiser, für dieses wunderbare Schlusswort. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, außer mein ausdrücklicher Dank, dass Sie alle gekommen sind und doch auch diesen Blick auf Ostdeutschland ermöglicht haben und dass wir so hoffnungsvoll schließen konnten. Ich danke Ihnen auch noch mal ausdrücklich für Ihr ehrenamtliches Engagement. Also das ist aller Ehren wert. Und auch, dass wir heute so differenziert über dieses Thema, was uns alle bewegt, sprechen konnten. Und damit beende ich sowohl den öffentlichen Teil als auch diese Anhörung. Und genau.